Heute zu Gast Rap-Unternehmer und Generation Z-Versteher Lukas Teuchner.
Ich sehe TikTok als fast mittlerweile größten Marketing oder größten Marketing-Aspekt, der noch nichts kostet. TikTok, wir waren, glaube ich, wirklich das erste Management in Deutschland, was ihren Artist empfohlen hat, TikTok zu machen. Loredana hat jetzt mittlerweile auch schon 1,3 Millionen User. So also eine Künstlerin wie Loredana oder auch wie Lena, die jetzt auch, glaube ich, mittlerweile schon 800.000 Follower hat, ist halt TikTok irgendwie ein gefundenes Fressen. Für unsere Gangster-Rapper-Jungs ist es schon schwierig, sich mit TikTok zu identifizieren.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Lukas ist sehr bescheiden, kommt sehr bodenständig und zurückhaltend rüber. Und wenn man ihn auf Fotos sieht oder gleich auf dem Podcast reden hört, dann kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass er den Job macht, den er macht. Nur ab und zu mal rutscht ihm so ein Wort oder ein Begriff raus, wo man dann doch merkt, ah okay, der ist mittendrin. Und er ist wirklich am Ende einer der absoluten Dreh- und Angelpunkte der Jugendkultur, vielleicht sogar der Kultur generell, die gerade sozusagen in unserem Land passiert. Jeder, der bei Spotify viele Streams hat, der gerade relevant ist, insbesondere aus dem Hip-Hop-Bereich kommt, arbeitet auf irgendeine Art mit Lukas zusammen oder hat zusammengearbeitet. Lukas ist auch erst 26 und hat mal angefangen, Shisha-Bars zu betreiben für Haftbefehl. Und wie es dann weitergegangen ist, mittlerweile, wie gesagt, arbeitet er von Bowser, Loredana, Apache, sogar Lena Meyer-Landrut. Alle sind seine Künstler am Ende. Und er macht sie groß oder entdeckt sie und baut sie auf. Und entsprechend kennt er sich extrem gut aus mit den ganzen Generation Z-Fragen. Außerdem ist er im Marketingbereich tätig, gemeinsam mit den Kollegen von Dojo, die Agentur aus Berlin, diese etwas ungewöhnliche Werbeagentur, die ja auch schon mal hier zu Gast waren vor vielleicht 2 Jahren, so mit der heißeste Scheiß aus Berlin im Werbebereich, kommt von Dojo und da hängt auch Lukas mit drin, also eine so ganz große Gang, was die gerade so machen, natürlich wie sie TikTok sehen, wie sie die ganze Kulturentwicklung sehen, darüber sprechen wir und Lukas spricht normalerweise eigentlich nicht oder hat das für seinen Erfolg oder für seine, dass das alles macht, gibt es kaum große Interviews mit ihm und ich glaube, das möchte er auch nicht so gerne. Deswegen bin ich natürlich doppelt dankbar, dass er bei uns mal eine Ausnahme gemacht hat. Und ich glaube, man kann sehr viel lernen, wie gesagt, von wie viel man eigentlich verdient, wenn man 1 Million Streams hat oder wenn man 100 Millionen Streams hat. Er hat mir das alles so offen wie möglich erzählt und ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr hörenswerter Podcast. Direkt rein ins Gespräch mit Lukas Teuchner. Was? Moin, Lukas.
Guten Morgen.
Was ist dein Hauptjob?
Ich glaube, mein Hauptjob ist, Künstler zu bespaßen.
Also das heißt, du
bist, glaube ich, ganz gut, ja.
Also Künstlermanager eigentlich.
Genau. Also ich mache also kurz zu dem, was wir machen. Ich bin Geschäftsführer der Firma Two Sides. Wir sind, glaube ich, so eine neue, mittlerweile 360-Grad-Agentur. Wir kümmern uns um Künstlermanagement, haben aber auch ein eigenes Label, machen ganz normal aber auch Vertriebsmanagement und Label Services und haben uns auch vor 2 Jahren überlegt, so ein bisschen Marketing zu machen. Haben dann vor einem Jahr ungefähr eine Company gegründet, die sich Emilien nennt. Das ist eine Lifestyle- und Werbecompany. Zusammen mit, kennt ihr ja auch, ne, mein Geschäftspartner Dojo, also Dominik und Joachim. Mhm. Und Michi Stockung, der war ehemaliger Vice President von 4Music. Den haben wir dann als Geschäftsführer auch geholt und als Geschäftspartner. Und rotieren da jetzt so ein bisschen in diesem Konstrukt. Also eigentlich ist so, meine Welt besteht mittlerweile aus Dojo, aus Emilien und aus Two Sides.
Also 1 Million wie 1 Million, ne?
Genau.
Und sag mal, wie viele Leute arbeiten dann für dich? Über die verschiedenen Firmen weg?
37 müssten das jetzt mittlerweile sein.
Du bist ja noch gar nicht so alt, ne? Du bist ja erst so Mitte 20, ne?
26, ja.
Und wie kam, also ich weiß es ein bisschen, wenn man dich recherchiert, kommt sofort raus, wie du in das ganze Business reingeraten bist, aber erzähl mal selber.
Ich habe damals in der Shisha-Bar gearbeitet und Marketing gemacht für eine Shisha-Bar, was auch so ein bisschen neu war. Und
aber nicht in Berlin, ne?
Nee, in Dieburg und für ein Spielcasino. Irgendwann hat mich dann Hafti angesprochen.
Also der Haftbefehl, der Rapper, ne?
Genau. Ob ich nicht Bock hätte, so ein bisschen bei ihm Label-Management zu machen. Ich war erstmal so, okay, ich habe noch nie Label-Management gemacht, aber klingt irgendwie spannend, ne? Bin halt auch selber riesiger Rap-Fan immer gewesen. Dann habe ich mich mit Hafti bei seinem Anwalt getroffen. Das Bewerbungsgespräch ging ungefähr 2 Minuten. Und dann hieß es, gut, du hast den Job, lass mal loslegen. Und dann durfte ich mit Aykut, also mit Haftbefehl, 2 Jahre lang zusammenarbeiten, durch Deutschland touren, Shisha-Bars aufmachen, Shisha-Tabak entwickeln und er war da so der Man für alles.
Wie viele Shisha-Bars habt ihr nachher gehabt?
3.
Okay.
Und habe mich dann aber vor 3-4 Jahren selbstständig gemacht, hatte auch zusammen mit Haftis Bruder, also mit Capo, den Künstler Bowser gesigned, der vorher bei Aslaks unter Vertrag war, den dann aber Hafti aus dem Vertrag rausgelassen hat, netterweise. Das war dann so mein erster größerer Artist. Also da haben wir damals einen Deal mit Warner gemacht. Und dann hat so das Ganze irgendwie angefangen.
Vodafone startet am 3. September den Business Talk. Das ist ein neues Online-Format, bei dem ich auch dabei sein darf. Aber der Protagonist oder der Anchorman ist Alex Saul, der Geschäftsführer von Vodafone B2B, also dem ganzen Business-Bereich. Und es geht natürlich über Digitalisierung und das New Normal. Meine Aufgabe wird es dabei sein, so einen Abriss meiner State of the German Internet Präsentation, die ich ja einmal im Jahr mit dem Team hier arbeite, zu geben, aber angepasst auf den deutschen Mittelstand, mit ein paar B2B-Hinweisen. Wer daran teilnehmen möchte, ist kostenlos. Man muss sich einfach nur registrieren unter vodafone.de/businesstalk. Es ist mittlerweile ein Podcast-Dauerbrenner hier bei uns, aber die Kollegen von Apinio denken das ganze Thema Marktforschung wirklich vollkommen neu. Sie revolutionieren das Thema vielleicht sogar, indem sie sagen, wir machen Echtzeit-Market Research. Also man kann aus einem Termin heraus quasi bei Apinio eine Umfrage starten und bekommt dann repräsentative Aussagen von echten Menschen logischerweise darüber, ob sie eine Idee gut finden, ein Claim, ein Produkt, eine Farbe, einen Namen, ob sie wieder auf Events gehen würden. All diese Sachen stellt Apinio repräsentativ, wohlgemerkt, in ganz kurzer Zeit, in Minuten fest. Ganz viele Menschen haben die Apinio-App installiert. Man selber kann dann über apinio.com die erste Befragung in Auftrag geben oder einfach eine Mail schreiben, sogar an omr@apinio.com. Da gibt es sogar noch Sonderkonditionen. Ganz viele Firmen machen das schon. About You, VW, Lidl, Beiersdorf, über 400 Firmen. Eine Firma hier aus Hamburg. Wir, das als Disclaimer von OMR, sind seit einigen Monaten mit einem ganz, ganz kleinen Teil auch an Apinio beteiligt, weil wir das Thema spannend finden. Also wenn ihr Fragen habt, im wahrsten Sinne des Wortes, nutzt Apinio. Wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was plant, apinio.com oder eine kurze Mail, wie gesagt, an omr@apinio.com und euch wird geholfen und die ganze Sache kann losgehen. Also das heißt, deine Karriere ging dann schon los so mit Ende der Teen-Jahre, also mit so 18, 19?
Ja, mit so 21. Okay. 21. Ja. Ich habe dann parallel noch studiert und habe dann aber auch schon irgendwie, war dann noch schon auf Festivals unterwegs und hat sehr viel Spaß gemacht damals mit Hafti zusammen.
Und ist eigentlich Shisha-Bar ein gutes Business?
Auf jeden Fall.
Ist es so?
Ja, definitiv. Also ich glaube, was hatte ich damals? Ich glaube, wir waren die erste Shisha-Bar, die wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht hat, wie viel man denn an einer Shisha verdient, weil ich dann ausgerechnet habe, wie viel Tabak da reinkommt, was das Investment ist und da kommt schon eine gute Zahl bei raus.
Was kostet denn eine Shisha, also wenn man sich eine Shisha bestellt?
Boah, ich glaube, die hat bei uns damals 10 Euro gekostet. Ich glaube, der Warenwert war so 1,40 Euro.
Okay.
Also macht schon Spaß.
Also ist also geiler als eine Cocktailbar.
Genau. Definitiv.
Okay. Aber kommen dann Leute und rauchen am Abend nochmal 2-3 Shishas?
So weit bin ich da nicht ins Business eingestiegen, aber ich glaube, das kann schon sein. Also da gibt es schon so Spezialisten, ich glaube, da reichen 2-3 Shishas gar nicht.
Okay. aber das hast du dann irgendwann hinter dir gelassen und dann dich dann selbstständig gemacht und dein erster Act sozusagen war Bowser.
Genau.
Und das war ja dann direkt ein Volltreffer.
Ja, also ich habe ich habe ja mit Bowie, Volltreffer nicht direkt. Wir haben ja 3 Farbenhaus rausgebracht. Das lief ganz gut. Also es hat Spaß gemacht. Das war jetzt aber noch nicht das Hit-Album und Bowie war dann halt so in der Szene sehr angesehen. Raff hat ihn dann auch mit auf Tour genommen. Contra K hat ihn dann mit auf Tour genommen. Viele Leute haben ihn gepusht. Aber er war halt immer noch so ein bisschen szenemäßig. Aber was ich halt parallel gemacht hatte, ist, dass ich die Jungs von der KMN Gang unter Vertrag genommen habe, beziehungsweise die mich gefragt haben, ob ich nicht Bock habe, denen ihr Management zu machen. Und da hatten wir halt das Glück, dass wir diesen besagten Hit namens Kokaina im September, ich weiß gar nicht, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon 2017 oder sowas, oder 2018 rausgebracht haben. Und der ist halt voll durch die Decke gekommen und das war so meine erste goldene Platte. Und damit hat dann irgendwie der ganze Spaß auch angefangen.
Und das hast du, wenn man jetzt auf dein Portfolio guckt, dann hast du da irgendwie Bowser. Also der, ich glaube, vor 2 Jahren war der bei uns, bei OMR, aber ist also eine Riesennummer so im im Musikbusiness mittlerweile, nicht nur im Rap. So, dann hast du KMN Gang, hast du dafür, und hast Shindy, du hast mittlerweile Loredana, du hast Apache jetzt. Was ist los? Also warum sind alle aktuellen Superstars bei dir?
ist eine gute Frage. Also die KMN-Jungs, die sind für mich so ein bisschen damals wie Familie geworden. Die waren, wie gesagt, die ersten Künstler, die durch die Decke gegangen sind. Dann war Bowie, der halt relativ gut funktioniert hat. Und parallel durfte ich das Glück haben, ein Business zu machen mit meinem Freund Trillon. Trillon ist der Inhaber von Team Kuku und hatte halt damals noch besagten Künstler, den glaube ich auch heute alle kennen, Capital Bra unter Vertrag. Und ich habe damals ein Joint Venture mit der Sony gegründet gehabt, mit Bowie zusammen. Und habe dann, mein erstes Signing war Team Kuku und Capi war zu der Zeit schon relativ erfolgreich, aber als wir dann zusammen losgelegt haben, war er schon kurz vor dem Durchbruch und wir hatten dann mega Glück, dass halt, als er bei uns gesigned hat, plötzlich er das ganze Deutschrap-Game verändert hat. Wir hatten dann mit ihm, glaube ich, seine ersten 5 oder 6 Nummer-1-Singles gemacht. Dann hatte er sich von Team Kuku getrennt, beziehungsweise die haben dann ihr Business aufgelöst. Und das war auf jeden Fall auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Push für uns. Parallel halt zu Was du Liebe nennst, was sehr krass funktioniert ist. Und dann ist man halt irgendwann so, dass dann, glaube ich, auch die Szene auf einen guckt, sieht so, oh, da sind paar junge Leute, also auch mein Team ist sehr jung. Die machen irgendwie coolen Shit. Lass doch mal mit denen sprechen. Und so ist dann auch, glaube ich, Shindy auf mich aufmerksam geworden. Da machen wir ganz normal Label-Service und hat gesagt, ey.
Was heißt genau Labels? Was ist das?
Shindy ist ein Artist, der macht einfach alles selber. Also da gibt's für uns kreativ. Also wir arbeiten eigentlich viel mit unseren Artists kreativ. Shindy ist wahrscheinlich einer der kreativsten Menschen in Deutschland. Deswegen gibt es da für uns auf der Kreativseite nichts zu tun. Aber was wir halt auch sehr gut können, ist einfach das Backend. Das bedeutet, die Musik anlegen, mit den Handelspartnern sprechen, mit dem Vertrieb sprechen und genau diesen Service bieten wir dann halt für Shindy an. Also wir machen dann da so ein bisschen den langweiligeren Teil, der aber auch gemacht werden muss.
Und ansonsten sagen wir mal jetzt so bei Apache, das ist ja eine Riesennummer gerade. Bist du denn du da auch wirklich in der Erstellung der Musik mit beteiligt?
Apache macht tatsächlich das auch sehr, sehr krass selber. Das liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen daran, das merkt man immer bei Künstlern. Ich glaube, Apache hat bis jetzt in seinem Leben 50 oder 60 Songs geschrieben. Davon waren halt irgendwie 20 Hits, ne? Und er ist halt noch sehr hungrig. Also er braucht es noch gar nicht, dass man mit ihm sich so richtig ins Studio sitzt. Also wir tauschen uns beide sehr viel über Musik aus. Wir wählen zusammen die Singles aus, auch mit seinem Team, was 24 Stunden hinter ihm ist und mit ihm arbeitet. Aber ansonsten ist Apache auch ein sehr, sehr kreativer Mensch, der vor allen Dingen auch, also Videos ganz viel mitspricht, teilweise selber auch Drehbücher schreibt und der eine genaue Vorstellung hat, wie er sich in den Markt platzieren will.
Wie wichtig sind denn heutzutage auch Videos für Künstler?
Ich glaube, das kommt auch drauf an. Also bestes Beispiel war für mich jetzt irgendwie wieder das Video von Bones, Tilly Dean. Das war jetzt mal seit langem wieder ein Video, der Song ist stark, aber das Video hat den Song einfach noch stärker gemacht, weil ja auch da Bones am Tanzen ist und am Interagieren und. Genauso damals, glaube ich, als Shirin Gib ihm gebracht hat, war das auch so ein Video, was so in Deutschland, glaube ich, noch nie eine Frau gedreht hatte, was halt so richtig big waren. Und genauso halt bei Apache, als da am Anfang eher auf diesen Rollerblades, ne? durch die City gedüst ist, waren auch alle so, okay, was ist mit dem? Von daher sehe ich immer noch Videos, mittlerweile verdient man kein Geld mehr, weil einfach YouTube so wenig Geld ausschüttet, aber es ist immer noch einer der größten Marketingfaktoren.
Selbst wenn man da jetzt so 50, 60 Millionen Views hat, bringt das eigentlich wenig, sagst du?
Nee, es bringt kaum was. Krass. Also es ist so wenig geworden mittlerweile.
Warum ist es so wenig geworden? Weil Google immer weniger ausschüttet oder weil einfach eigentlich müsste es doch mehr werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist immer weniger geworden, weil vor allen Dingen YouTube auch so ein bisschen die Werbung eingestampft hat. Da gab es ja damals so ein paar Sachen, die gar nicht irgendwie gut gelaufen sind in dem System bei YouTube. Ich weiß, glaube ich, irgendwas war mal, dass ich glaube, eine Coca-Cola-Werbung von einem ISIS-Propaganda-Video gelaufen ist und das dann sogar monetarisiert wurde. Mhm. Also irgendwas ist da auf jeden Fall mal passiert. Und dann hat YouTube da ganz schön runtergeschraubt, auch was die Werbung angeht. Und mittlerweile, deswegen machen wahrscheinlich auch so viele YouTuber Musik oder halt auch andere Businesses, weil du kriegst halt kaum mehr was ausgeschüttet. Ich weiß jetzt auch nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, es sind 300 Euro pro 1 Million Klicks oder sowas. 400 Euro, also ist nicht mehr viel.
Und sag mal, du bekommst immer von deinen Künstlern dann eine Provision, also von allem, was die verdienen. So läuft das doch, oder?
Kommt drauf an, das sind speziell gestrickte Deals. Also wie gesagt, bei Shindy machen wir zum Beispiel Label-Service. Da ist der Deal dann wieder ganz anders wie bei Apache, der bei uns im Label, also im Record-Label gesigned ist. Oder bei Loredana, wo wir nur das Management machen. Das ist auch so ein bisschen die Stärke von Two Sets und von Emilian, dass wir halt wirklich alle Deals, die es irgendwie im Musikbusiness gibt, anbieten können.
Und was ist sozusagen jetzt aktuell in der aktuellen Phase der Haupterlös? Also ich meine, live ist ja kaum, also dieses Jahr wird ja gar kein Live sein wahrscheinlich. Oder gibt es doch live irgendwo in kleinerem Form? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Nee, es gibt Autokonzerte, das ist auch alles ganz cool und macht Spaß. Aber da gehst du mit kaum Gewinn irgendwie raus. Das heißt, machst du halt für deine Fans. Aber da bleibt dir am Ende nicht so viel hängen.
Also was heißt, wo kann man aktuell dann Geld verdienen sozusagen in der Branche?
Aktuell eigentlich nur durch Streaming und durch CD-Verkäufe.
Aber
und halt, es gibt auch noch, also die Werbedeals werden jetzt langsam wieder ein bisschen mehr. Die waren ein bisschen eingestumpft, aber da geht auf jeden Fall jetzt langsam wieder was.
Und selbst in der Generation, über die wir gerade gesprochen haben, also deine Generation Rapper, jetzt Apache, Loredana, da kaufen auch Leute CDs?
Special Boxen.
Okay.
Also Box Game, das funktioniert noch, das lief jetzt auch bei Apache sehr gut. Da kommt es halt immer drauf an, dass man sich irgendwas Neues einfallen lassen muss, dass man da immer wieder die Fans mit irgendwas überrascht, aber das ist auf jeden Fall ein Produkt, was mal funktioniert.
Und dann, was war jetzt bei Apache in der aktuellen Box, was da drin? Außer der CD?
Die Box war keine normale Box, sondern eine Kühlbox.
Ah, okay.
Und dann waren noch, was war da noch drin? Kühlakkus, die CD, ein Shirt und du konntest die Box dann noch bestickern mit deinen eigenen Sticker drin. Das war relativ nice, also vor allen Dingen dadurch, dass es gerade so warm ist.
Und dann verkauft ihr aber schon dann irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Boxen oder sowas?
Ja.
Oder 100.000?
100.000 nicht, aber auch ein bisschen mehr als 10.000. Aber
okay, das ist
dann
ja schon,
irgendwas.
Ja, dann irgendwas dazwischen, ja. Okay. Und sag mal, bist du denn zufrieden mit dem, wie Spotify jetzt funktioniert? Also kommt da ausreichend Erlös rum, findest du, für jetzt sozusagen pauschal für die Künstler heutzutage?
Von unserer Seite aus schon. Ich glaube, es ist das System bei Spotify ist gerade spannend. Es gibt ja da auch mehrere Ansätze oder Diskussionen. Deezer macht das ja jetzt in Frankreich. Gibt ja auch eine neue Möglichkeit, Streamings abzurechnen. Weil was natürlich in unserem heutigen System ist, dass unser Genre sehr, sehr krass von Spotify momentan profitiert, weil einfach die Kids viel mehr Zeit haben zu streamen als wahrscheinlich jetzt wir beide. Wenn du dir jetzt mal überlegen würdest, okay, wie viel streamst du am Tag? Also ich stream vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich im Musikbereich arbeite, aber ich stream irgendwie morgens unter der Dusche. Ich stream, wenn ich zur Arbeit fahre und ich streame, wenn ich von der Arbeit zurückfahre und das war's dann aber auch bei mir, ne? Und die Kids haben ja viel mehr Zeit, in den Pausen zu streamen, auf dem Schulweg zu streamen, daheim mittags zu streamen und. Und deswegen ist es natürlich für viele Künstler, die eine ältere Zielgruppe haben, ein Modell, was aktuell schwierig ist, weil einfach die Zielgruppe eine andere ist und einfach nicht so viel Zeit hat wie die Kids, die halt wahrscheinlich aktuell 70% irgendwie Rap-Hörer sind.
Was ist denn, was kommt denn so bei jemandem an, wenn man jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, 100 Millionen Streams hat? Das ist ja nicht ungewöhnlich. Kannst du pauschal sagen, was kommt dabei raus dann am Ende?
Nee, das kann man leider pauschal nicht sagen, weil das hat dann auch wieder damit zu tun, hat der Künstler einen Record-Deal, hat er sein eigenes Musiklabel. Aber man sagt, dass man wahrscheinlich im Schnitt mit 4.000 bis 4.400 Euro, also kommt auch drauf an.
Ne? Pro Million oder?
Pro Million, aber auch jeder DSP schüttet da anders aus. Also Apple zahlt zum Beispiel mehr als Spotify, weil Apple ja nur Premium-User hat, da gibt es ja keine Free-User. Amazon zahlt dann wieder anders, YouTube Music zahlt anders, also jeder Service hat ein anderes Abrechnungsmodell. Beziehungsweise schüttet einfach pro Stream mehr oder weniger aus.
Aber sagen wir mal, das heißt so ganz, ganz pauschal, so wenn irgendjemand 100 Millionen Streams hat, dann weiß man, damit hat er jetzt eine 500.000 verdient, so ungefähr.
Wahrscheinlich, ja.
Okay. Was hat dein erfolgreichster Künstler für Streams? Also welche Anzahl von Streams schaffen da deine Stars?
Bei uns sind das, ich denke, also Apache war sehr erfolgreich. Da, glaube ich, redet man dann schon von einem Album von 500 Millionen Streams. Die kam Enyung Stream sehr viel, weil die einen sehr starken Backkatalog haben. Mhm. Bowie hat halt, ne, mit Was du lieben nennst, einen Song, der irgendwie, glaube ich, 1,4 Millionen Mal verkauft wurde, wenn man Streaming umgerechnet hat. Also ich glaube, uns geht's allen ganz gut. Der erfolgreichste Künstler ist Streaming ist Capital Bra. Ich glaube, er hatte letztes Jahr, 2019, 1 Milliarde Streams gemacht, was schon richtig heftig ist.
Okay, also wenn man jetzt meine Gleichung irgendwie bei 100 Millionen sind es 500.000, dann sind es natürlich bei dem 10-maligen, hat er 5 Millionen Erlöse in dem Jahr gehabt, alleine durch die Streams. So, Größenordnung. Also könnte sein.
Ja. Wenn dann alles Außenumsatz, ne?
Ja, klar. Ja, gut, aber dann steht ja nicht mehr so viele Kosten gegenüber, oder?
Doch, da kommt schon einiges, ne? Dann zieht der Vertrieb sich noch was ab, dann musst du ja auch in Videos investieren, du musst in Marketing investieren und.
Was ist denn der Hauptmarketingkanal, also für diese Künstler? Videos und was noch?
Instagram. Instagram ist, glaube ich, also mittlerweile auch TikTok, aber Instagram ist, glaube ich, ein riesiger Faktor heutzutage.
Aber bezahlen die da irgendwie für Instagram? Also machen die Paid-Anzeigen doch nicht, oder? Und das ist alles nativ, ne?
Nee, aber wir zum Beispiel, wir investieren relativ viel in gutes Content. Also zum Beispiel bei Loredana machen wir sehr viele Fotoshootings. Wir drehen sehr viele Videos für TikTok auch. Also wir versuchen das alles sehr professionell zu gestalten und zu halten.
Wie ist denn deine Beziehung zu Werbepartnern? Also ich meine, du hast jetzt ja diese Emilien, auch eine extra Agentur, die sozusagen auch Künstlervermarktung oder Werbelösungen anbietet. Haben all die Künstler, die wir gerade besprochen haben, haben die alle einen auch schon Werbedeals oder nur manche? Mhm. Oder wie siehst du das?
Die haben alle schon Werbedeals gehabt. Also bei KMN von Nike über Frangelico bis hin zu EA Sports. Mhm. Bei Apache war es dann auch Nike, was haben wir noch gemacht? Red Bull machen wir ganz viel. Mhm. Bowie hat schon sehr viele Werbedeals gemacht, weil Bowie so ein bisschen der Artist ist, wo sich Marke, aber auch Endkonsument darauf verständigen können. Viele Marken sind ja im Rap immer Rap ein bisschen schwierig, Violence Language und. Und bei Bowie ist es halt so, dass er relativ viele Werbedeals bekommt, weil er diesen Spagat schafft. Bei Apache ist es, glaube ich, aktuell genauso.
Und die anderen sind dann den vielen Brands einfach zu hart, sozusagen.
Genau, sind zu hart oder haben auch keinen Bock. Also Shindy, glaube ich, habe ich schon 10 Werbedeals auf den Tisch gepackt und er sagt einfach, nö.
Okay.
Was auch vollkommen okay ist. Das muss jeder Künstler für sich selber entscheiden. Bowie ist ja zum Beispiel relativ easy und sagt, ey, wenn es geil ist, mache ich das direkt. Apache ist da auch ein bisschen schwieriger, also beziehungsweise er wählt halt sehr genau aus, was er macht und worauf er Bock hat.
Gibt es denn irgendwelche Brands, wo du selbst du überrascht warst? Also ich meine jetzt so Nike und Red Bull, das ist ja fast schon naheliegend. Das, also das ist, die da jetzt mit euch zusammenarbeiten das, oder dass ihr mit denen Pakete macht, das hätte ich jetzt irgendwie mir so vorstellen können. Aber gibt es irgendwelche anderen Firmen oder auch, weiß ich nicht, Startups oder irgendwas anderes, wo man überrascht ist, dass da irgendwie Connections bestehen?
Was war denn unser... Was war das, wo ich am meisten überrascht war? Muss ich mir überlegen. Da gab es auf jeden Fall schon die ein oder andere Anfrage, wo ich mir gedacht habe, so, okay, krass, das ist jetzt schon ein bisschen... Das ist jetzt schon ein bisschen strange. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Also da gab es auf jeden Fall so einige. Ich glaube, bei Bowie war es mal... Irgendwas war es auch bei Bowie.
Okay.
Müsste ich dann noch mal nachdenken. Also die Snickers-Werbung mit Bowie war sehr lustig. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Bei Apache kriegen wir immer die wildesten Anfragen. Also mittlerweile kriegt man auch relativ viele Anfragen für Privatkonzerte, was wir irgendwie... obligatorisch ablehnen. Aber das ist auch eigentlich ein relativ spannendes Geschäft.
Jetzt Corona-mäßig ist das so, oder?
Ja, Corona-mäßig wahrscheinlich noch stärker. Also in letzter Zeit sind es echt viele. Mhm. Aber da sind wir zum Beispiel, das machen wir zum Beispiel gar
nicht. Aber von Firmen oder von Privatpersonen?
Von Privatpersonen. Das heißt, von wohlhabenden Privatpersonen.
Aber das heißt, da gibt es irgendeinen, weiß ich nicht, Internetmillionär, der sagt dann, ich habe Bock, dass der Apache bei mir im Garten auftritt.
Genau.
Wirklich?
Ja.
Aber ich meine, das sind ja so junge Zielgruppen eigentlich, hätte ich gedacht, dass die noch nicht die Kohle haben. Also jetzt jemand, der, weiß ich nicht, jetzt Apache cool findet, der ist ja meistens noch nicht jetzt irgendwie in der Position, so viel Geld zu bezahlen. Das würde man meinen.
Ich sag mal so, zu 70% fängt die E-Mail so an. Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist der Herr Punkt, Punkt, Punkt. Meine Tochter hat am Geburtstag. Und was muss ich denn auf den Tisch legen?
Okay, aber sagst du alles per se ab, machst du nicht.
Ja, ich glaube, würde es kein Instagram geben, würden wir das alles mitnehmen. Das Problem ist nur dadurch, dass es heute Instagram gibt. Ich glaube, es sieht einfach nicht cool aus, wenn Apache vor so 30, 14-Jährigen spielt. und die dann natürlich einfach nur auf ihr Handy gucken und da Vollgas rein, also Vollgas alles mitfilmen. Ich glaube, das ist nicht so nice.
Ja, okay. Ist ja schon fast so Zustände wie in Russland, ey. Wo dann auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche DJs gebucht werden für irgendwie einen Oligarchen oder so.
Ja.
Okay. Sag mal, und an Apache nochmal, weil der ja nun wirklich, ich finde den auch sehr ungewöhnlich. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Der ist bei uns im A&R-Meeting bei der Sony zum ersten Mal aufgekommen. Da fanden wir dann schon den sehr spannend, aber das war noch so sehr, sehr am Anfang. Und dann ist er mir nochmal bei YouTube aufgeploppt und dann nochmal im A&R-Meeting von der Sony. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt muss ich mal mit ihm quatschen. Hab dann, ich glaube, am 23. Dezember mich zum ersten Mal mit ihm getroffen, so einen Tag vor Weihnachten, weil ich da halt, also ich wohne jetzt mittlerweile in Berlin, aber ich bin da so bei mir in die Heimat geflogen und ich wohne halt nur 40 Minuten von Mannheim entfernt. Und dann haben wir uns da irgendwie bei mir getroffen, bisschen gequatscht, war ein sehr lustiges Gespräch, waren in der Shisha-Bar und hat mega Spaß gemacht, haben uns sehr gut verstanden und dann ist, ja, so sind, okay, haben die Dinge ihren Lauf genommen.
Und wofür brauchst du jetzt genau Sony? Also ich meine, vieles, was du machst, machst du jetzt ja mit der Firma, die ist die Hälfte, die zu 4Music gehört, und 4Music gehört ja wiederum zu Sony, ne?
Genau. Also wenn ich von Sony spreche, dann meine ich 4Music.
Das haben ja mal die Fanta 4 gegründet, oder? Ist das richtig, ne?
Genau. Hat mittlerweile Sony abgekauft.
Und warum brauchst du die? Also ich meine, was warum kannst du die alleine machen?
Die sind mein JV-Partner. Also ich habe damals, wo es so bei uns angefangen hat, hat jetzt mein jetziger Geschäftspartner, Michi, der halt noch damals, wie gesagt, General Manager bei 4Music war, hat so ein bisschen mich nochmal mitentdeckt und hat gesagt, ey, der Junge, der kann was, der wird sich aber niemals bei uns anstellen lassen, wir müssen mit dem zusammen ein Label aufbauen. Für mich kam das relativ gelegen, weil ich habe dann eine Büropauschale im Monat bekommen, wo ich dann erstmal mein Büro zahlen konnte, mein Gehalt, das Gehalt meiner ersten Mitarbeiterin Laura, und konnte einfach anfangen zu arbeiten. Und damals wusste ich jetzt noch nicht, dass das so ein Riesending wird. Von daher habe ich jetzt noch einen Vertrag mit der Sony Der geht auch noch ein bisschen. Und die sind halt einfach mein Geschäftspartner. Die haben damals in unsere Firma beziehungsweise meine Firma investiert. Und ja, dienen jetzt heutzutage, also wir machen da schon relativ selber, aber dienen halt auch dazu, also die Sony macht die ganze Abrechnung für unsere Artists, die Auszahlung, und Sony ist auch so ein bisschen mein Geldbeutel in der Hinterhand, wenn man auch mal größere Vorschüsse an Artists zahlen muss.
Okay. Und sag mal, ansonsten machst du ja alles, also wenn man sich die Firmen anguckt, mit Julian Otto zusammen, das ist ja am Ende Bowser, ne? Also es gibt ja keine. Genau. Das heißt, der ist sowohl Künstler als auch dein kaufmännischer Partner.
Genau. Mhm.
Und sag mal, was treibt euch jetzt gerade am meisten an? Also guckst du dir jetzt irgendwie TikTok an oder suchst du nach neuen Künstlern? Wie muss man sich deinen Alltag vorstellen?
Wir suchen immer nach neuen Leuten. Gerade machen wir so ein bisschen langsam, weil wir versuchen immer bei Two Sides nie Konkurrenz im eigenen Haus zu erschaffen. Das bedeutet, dass wir halt immer gucken, dass wir, zum Beispiel, wir haben eine rappende Loredana. Das macht für uns jetzt gar keinen Sinn, noch eine zweite Rapperin zu signen. Aber wir haben zum Beispiel Celine im Management unter Vertrag genommen, aber Celine ist eine Popkünstlerin. Wir haben den Indianer bei uns. Verrückter geht's nicht. wir haben die KMN-Jungs bei uns, 100% Straßenrapper. Wir haben Bowie, den Pop-Rapper. Wir haben Reezy, der sehr viel amerikanische Einflüsse hat und halt mehr so ein bisschen der Fashion-Rapper ist. Wir haben Shindy, der komplett in seiner eigenen Welt lebt. Und das ist halt so das Geile bei uns im Unternehmen, dass jeder Künstler oder alle unsere Künstler stehen für irgendwas und keine von unseren Künstlern kommen sich in die Quere. Und deswegen sind die eigentlich auch fast alle, also oder sind alle cool miteinander. Also die hängen jetzt nicht die ganze Zeit mit rum, aber wir haben das doch schon geschafft. Wir waren zum Beispiel jetzt im Januar, habe ich eine Songwriting-Session in LA organisiert. Da war dann dabei AZ, Bozza, Apache, Mixo McCloud, Lucry, also unsere Produzenten. Wer war noch alles mit dabei? Bowser, Reezy.
Das ist alles Who is Who der heutigen Rap-Welt sozusagen.
Genau, und hat mega Spaß gemacht. Also haben in einem riesen Haus zusammen gewohnt, Studios gemietet, Tamucke gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was uns halt einzigartig macht, aber wo wir halt auch sehr drauf achten. Weil zum Beispiel ein AZ vergleicht sich jetzt niemals mit einem Apache. Ne? Der eine rappt über Ticken. Der andere rappt darüber, dass er halt auf Rollerblades durch die Stadt fährt. Und das macht das Ganze irgendwie sehr charmant, glaube ich.
Wie passt denn da eigentlich Lena Meyer-Landrut rein?
Lena ist einfach, glaube ich, die coolste von allen. Und Props an Lena. Aber Lena wird von meinem Geschäftspartner Michi gemanagt. Damals, als er bei Four ausgestiegen ist, hat ihn dann Lena auf Instagram angeschrieben und gesagt, hey, wollen wir mal quatschen. Michi und ich hatten uns dann auch mit Lena getroffen. Und Lena wird aber auch nicht von Two Sides gemanagt, sondern von A Million. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen. Two Sides ist so der rebellische Bruder, ne, der öfter mal Hacke nach Hause kommt, sich auch mal ein blaues Auge abholt und. A Million ist eher so der disziplinierte Jurastudentbruder, der dann so ein bisschen mehr im Pop-Management-Bereich tätig ist, wo das auch alles anders, ein bisschen seriöser aufgezogen ist und das ist so unser Vergleich. Und Lena ist halt eine Künstlerin bei A Million. Wie gesagt, Michi macht das, also ist da das Hauptmanagement dafür und das läuft sehr gut. Ich glaube auch Lena profitiert sehr davon, dass sie halt total verschiedene Einflüsse haben, ne? Dass halt Michi unglaublich stark im Pop ist, wir halt aber auch sehr stark im Urban und es dann auch immer wieder mal versuchen zu vermischen.
Hinweis auf das YouTube-Festival am 8. und 9. September, also schon ganz bald. Und wie sollte es anders sein? In diesem Jahr natürlich ist auch das YouTube-Festival ein digitales Festival, aber die Kollegen bei YouTube, bei Google haben sich da einiges ausgedacht. Ich weiß es auch deswegen, weil wir mit OMR da ein bisschen involviert waren, ein bisschen vielleicht unterstützen durften an einer oder anderen Stelle. Generell erzählen viele Firmen, viele Creator, was sie gerade so machen. Es gibt da, glaube ich, sehr hilfreiche Case Studies für Leute, die sich für Marketing oder für Advertising interessieren, eigentlich ein Must-Visit. Auf der Seite thinkwithgoogle.com/OMR stehen all diese Case Studies und da gibt es auch den Link zum Event selber und man kann sich da Tickets besorgen. Denkt dran, wenn ihr Lust habt, aus dem Homeoffice oder sonst woher am 8. und 9. September bei YouTube reinzuschauen. Wenn man dir so zuhört, du klingst so total seriös, sachlich, ruhig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass du so mittendrin bist in dieser ganzen, ja auch echt, ja, wie soll man sagen, durchaus ja auch mal grauzonigen, mal komplizierten Rap-Welt.
Ja.
Und, aber ist so, offensichtlich.
Ich glaube, ist irgendwie part of the business. Und wenn man da einfach mit den Leuten respektvoll und korrekt umgeht, dann kriegt man das auf der anderen Seite auch wieder zurück.
Sag noch mal ein paar Sachen jetzt über TikTok, weil das ja in Marketingkreisen reden jetzt alle, wundern sich alle, fragen sich alle. Wie siehst du es?
Ich sehe TikTok als fast mittlerweile größten Marketing oder größten Marketing-Aspekt, der noch nichts kostet. TikTok, wir waren, glaube ich, wirklich das erste Management in Deutschland, was ihren Artist empfohlen hat, TikTok zu machen. Loredana macht schon seit anderthalb Jahren TikTok. Also wirklich, als es an den Start gegangen ist, hat jetzt mittlerweile auch schon 1,3 Millionen User. Und für mich ist halt TikTok eine unglaublich krasse Werbeplattform. Das ist tatsächlich so, dass sich, also es ist zum Beispiel für unsere Gangster-Rapper-Jungs, ist es schon schwierig, sich mit TikTok zu identifizieren. Was ich auch vollkommen verstehe, ne? Weil da geht's ja auch viel um Realness und da ist nicht so viel Spaß immer dahinter und deswegen ist es für die echt nicht so leicht. Für so eine Künstlerin wie Loredana oder auch wie Lena, die jetzt auch, glaube ich, mittlerweile schon 800.000 Follower hat, ist halt TikTok irgendwie ein gefundenes Fressen. So, die beiden Girls können sich super verkaufen, die wissen, was sie können und kommen halt unglaublich mit ihrer Sympathie bei den Konsumenten an. Und bei Loredana haben wir zum Beispiel sehr krass gemerkt, was TikTok für einen Impact haben kann. Wir arbeiten ja auch mit Emilien für TikTok, beraten die da so ein bisschen. Und Doce ist ja also hat ja auch die letzte Werbekampagne von TikTok gemacht. Und da hatten wir dann auch mit Loredana zusammengearbeitet und haben halt einen Song, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal in einem Interview bei OMR gesagt, haben halt einen Song mit den TikTok-Usern gestaltet. Als Corona losgegangen ist, haben wir die Stay-at-Home-Kampagne ins Leben gerufen, zusammen mit Loredana, haben gesagt, okay, wisst ihr was, wir sind alle davon betroffen. Ich, Loredana, mache jetzt einen Song hier daheim. Ich lasse mir einen Produzenten kommen, der wird eine Maske tragen, der soll mir hier ein Studio aufbauen und ich mache jetzt mit euch TikTok-Usern einen gemeinsamen Song. Wir haben dann, sind eine Woche lang 4 Tage die Woche live gegangen. Die Fans konnten mit dabei sein, wie Loredana den Song macht. Konnten teilweise mit aufwählen. Soll es ein Happy Song sein? Soll es eher was Düsteres sein? Konnten dann auch das Feature Suna in dem Moment, der dann auch vorbeigekommen ist, mit auswählen. Und haben dann so halt mit Loredana einen Song gemacht und dann war schon ein riesiger Impact auf TikTok. Und dann haben wir halt folgenden Move gebracht, weil wir konnten ja nirgendwo drehen. Das Einzige, wo wir drehen konnten, war bei Loredana daheim. Also hat sich Loredana eine Cam bestellt, hat ihre Haushälterin die Cam gegeben und die war dann der Kameramann und hat dieses Video gedreht.
Okay.
Und aber 2:50 daheim drehen wird irgendwann ein bisschen langweilig. Loredana hat zwar eine relativ große Wohnung, aber das war dann auch irgendwann jeder Punkt ausgeschöpft und deswegen haben wir die Challenge ins Leben gerufen. Die Stay-at-Home-Challenge, dass doch bitte die TikTok-User uns helfen sollen, unser TikTok-Video zu ergänzen. Und was dann passiert ist, ist, dass 130.000 TikTok-User ein Video gemacht haben für Loredanas Video. Ne, wir haben das Snippet dann hochgeladen, also wir haben dann einen Teil von dem Song hochgeladen und gesagt, hey, hier brauchen wir eure Hilfe, lasst euch was einfallen. Es war den Teil der Hook. Und dann haben 120.000 Konsumenten, ne, sich damit beschäftigt, für Loredana, für diesen Song ein Video zu machen. Und bevor der Song draußen ist, waren schon 120.000 Videos auf TikTok und ich glaube so 18 Millionen Aufrufe, ne? Und das war für uns so der beste Beispiel zu sagen, ey, wir haben TikTok gecheckt, weil das war eine Marketing-Power dahinter, die konntest du nicht kaufen, wenn du so im Schnitt dir durchrechnet, dass jeder User, keine Ahnung, 5 Minuten damit Zeit verbringt, jetzt so ein Video zu machen, dann hast du da irgendwie über 600.000 Minuten, die schon in diesen Song investiert wurden. Und was bei TikTok halt das Geile ist, dass du einfach deine Fans so krass emotionalisieren kannst mit diesen Challenges. Und vor allen Dingen bei Loredana, bei dem Move war es halt so, dass wir die so emotionalisiert haben, die konnten ein Teil davon sein. Also die haben dann vor ihrem Smartphone gesessen, ein Video gemacht und gesagt, ey, ich helfe jetzt meinem Idol, ich kann da jetzt helfen, weil die braucht Videocontent. Und der Song ist dann auch auf die 1 der Charts gegangen, ist doch direkt am ersten Tag mega krass hochgeschossen, weil halt einfach der schon auf dieser Plattform, der war schon erfolgreich, bevor er überhaupt rausgekommen ist.
Sag mal, gerade wo du Loredana sagst, ich habe mal irgendwie mitbekommen, die sei auch irgendwie ihrer Firma, glaube ich, investiert in so eine TikTok-Alternative. Thriller heißt die Plattform. Da hätte sie investiert, ist das korrekt?
Nö.
Ach, stimmt gar nicht.
Nö.
Okay.
Also davon weiß ich nichts.
Okay, okay.
Ihr hattet mir auch so ein zwei Themen geschickt und was ich da gelesen habe, war, dass glaube ich, Belief in Thriller investiert hat, aber das ist nicht Loredanas Firma, das ist einfach nur Loredanas Vertrieb. Das sind unsere Vertriebspartner, das hat aber nichts mit Loredana zu tun.
Okay.
Aber Thriller ist auch sehr interessant. Also wie gesagt, das ist vor allen Dingen zu Zeiten von Corona, Thriller wie halt auch TikTok sind
Thriller,
einfach,
ich habe gerade, okay.
Ja. Genau, sind einfach Apps, wo man als Konsument aktiv an dem Leben von seinen Idolen dran teilhaben kann.
Was gibt's denn da noch? Also nutzt du noch andere Sachen? Also ich weiß nicht, Hausparty, was gibt's noch so alles an Sachen?
Oh, ich glaube, da gibt's sehr viel, aber ich glaube, man muss sich auch auf was beschränken. Also zum Beispiel Loredana nutzt keinen Thriller, weil Thriller und TikTok zusammen aufzubauen ist schon sehr schwierig. Ich glaube, man muss sich dann echt für eine Plattform entscheiden und da dann halt 100% geben. Und bei uns ist es halt Instagram und TikTok.
Okay. Okay, und aber bist du da selber auch sehr tief drin? Also kennst du dich selber mit den Plattformen?
Ja.
Also das heißt, du managst noch die Accounts und guckst dir genau an, wie kann man sowas machen? Denkst du so Konzepte aus, so Challenges und all sowas?
Genau, also wir sind also im Team, denken wir uns die Challenges aus mit unseren Produktmanagern. Aber ich glaube, meine Verantwortung ist es ja auch, den Artist zu raten, mach das oder mach das. Und das ist am Anfang, also damals, wo Spotify angefangen hat, waren auch hier, glaube ich, einer der ersten, die wirklich, also Suna hat, glaube ich, die erste Rap-Spotify-Kampagne bekommen, weil ich damals schon zu den Jungs gesagt habe, ey Jungs, scheiß auf die Ds, Spotify wird das neue Ding. Und genauso ist es, glaube ich, mit TikTok halt auch gewesen, weil man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch Arbeit für die Artists, also die können halt nicht das gleiche Content auf Instagram widerspiegeln wie auf TikTok, das macht keinen Sinn. Von daher muss man denen das halt auch immer raten. Mit Loredana hat man dann auch am Anfang ein bisschen gekämpft. Wir haben uns den einen oder anderen Fight geliefert. Aber jetzt ist sie mega happy, dass sie das so durchgezogen hat und die erfolgreichste Künstlerin aktuell auf TikTok in Deutschland ist.
Erzähl doch mal ein bisschen was über Brands. Ich meine, du arbeitest ja sozusagen auch als Agentur für Marken, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Richtig.
Und das geht aber nur, wenn Marken auch was mit Musikern machen wollen oder auch abseits davon.
Nee, wir arbeiten auch abseits davon. Also wir machen ja auch ganz normal Werbekonzepte. Wir machen ganz normal Strategie. Ich glaube, was wir gut können, ist einfach wirklich Young Generation Marketing, Generation Z, weil wir halt auch das mit unseren Künstlern sehr stark abbilden und wir sehr nah an der Zielgruppe sind. Wir wissen, was funktioniert. Bestes Beispiel, Merch-Verkäufe. Da können wir immer sehr viel ablesen, auf was haben die Leute gerade Bock. Artikel, also Produkte, die wir mit den Künstlern machen, Musik und. Und deswegen, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut und sehr, sehr erfolgreich, wenn ein Unternehmen irgendwie in der Zielgruppe landen will.
Um was Eigenes zu bauen, also eigene, weiß ich nicht, Fashion-Sachen oder irgendwie, was man da, also das selber
unter anderem.
Wollt ihr auch machen oder macht ihr auch?
Genau, machen wir auch. Also zum Beispiel Loredana hat ihre eigene Marke, da kommt jetzt auch eine Kosmetikmarke kommt eine Kosmetikmarke raus. Apache wird was machen, Reezy hat auch eine eigene Marke und seinen eigenen Gin. wir sind da schon sehr, sehr darauf bedacht, dass man da den Künstlern weitere Standbeine aufbaut.
Wie groß sind denn die Agenturen jetzt vom Umsatz her? Also da arbeiten jetzt knapp 40 Leute. Muss man sich so vorstellen, dass du dann über alles 10, 20 Millionen Umsatz machst oder mehr oder weniger?
Das kann man nicht so. Also ich weiß auch nicht, ob ich das so nach außen hin mitteilen will. Aber also es läuft gerade aktuell sehr, sehr gut, es macht Spaß. Aber auch wir haben durch Corona schon krasse Einbußen irgendwie.
Mein Lifehack ist.
Ja, nicht nur live, auch halt die ganzen Werbesachen. Also wir, unsere Werbeagentur, die hat sich auch vor allen Dingen halt auf Events spezialisiert. Mhm. Und das ist halt alles dieses Jahr weggefallen. Und das ist auch bei uns ein großer Punkt. Also wie gesagt, die Musik konsumiert wird weiterhin, gestreamt wird weiterhin. Von daher können wir da sehr, sehr glücklich sein. Aber klar, live ist ein großer Punkt, aber halt auch in der Werbeindustrie ist ja einiges weggebrochen. Da sind ja auch leider einige Kollegen, die sich da jetzt verabschiedet haben, weil halt einfach viele große Firmen den Etat irgendwie einstampfen und halt eher auf klassisch TV-Werbung setzen und auf Plakatwerbung und. Und dann braucht man natürlich nicht mehr so ein riesiges kreatives Team dahinter.
Mhm. Kennst du eigentlich den Elvier, Omer Begovic?
Mhm.
Hat er dich so ein bisschen inspiriert? Ich finde, du erinnerst mich so ein bisschen von allem an ihn, nur halt ein paar Jahre jünger.
Nee, ich habe auf jeden Fall sehr großen Respekt vor ihm, weil er hat ja auch damals das alles von Grund auf aufgebaut, hat da krass gehasselt für, auch mehrere Jahre. Und als es dann halt funktioniert hat, ist er auf dem Level auch geblieben. Und ich glaube, es ist viel schwieriger. Also hochkommen ist das eine, aber da auch bleiben ist das andere. Und was ich bei Elvi auch sehr bewundere, ist, dass er auch zum Beispiel nach dem Kollega-Weggang, wo jeder gedacht hat, so, jetzt ist Selfmade tot, zaubert dann halt Elvi Rin also der auch ein sehr, sehr guter Freund von mir mittlerweile ist, Rin aus dem Ärmel und macht einfach da weiter, wo er mit Selfmade aufgehört hat. Und das verdient auf jeden Fall sehr großen Respekt.
Und was glaubst du, ist bei solchen Karrieren das Entscheidende? Also wirklich das Gefühl für Musik zu haben und einfach Leute zu so einem Trüffelschwein zu entdecken, welcher Musiker wird groß? Oder halt einfach die Tools zu haben und das Handwerkszeug und so ein Hustler zu sein auf diesen Plattformen, dass man quasi auch aus schon guten Künstlern, aber dann trotzdem Stars macht, weil man einfach so nah dran ist, weil man so viel aktiver ist, weil man so viel mehr reinpackt in seine ganze Arbeit auf Spotify und auf TikTok und so.
Ich glaube, es ist so ein bisschen, also klar, das Wichtigste ist immer, am nächsten an dem Künstler zu sein. Ist klar, also ihn am frühesten zu entdecken, weil dann hast du es auch am leichtesten. Bei Apache war es so, dass dann irgendwann 5 Leute, also 5 verschiedene Labels wollten ihn halt haben. Wir haben dann von ihm den Zuschlag bekommen und da kommt dann halt, glaube ich, vor allen Dingen auf zwischenmenschliche Qualitäten an. Da muss man sich dann so ein bisschen anpassen. Also da muss man mal entweder mit dem Künstler einen richtig saufen gehen, mhm. wenn er darauf Bock hat, oder man muss ins Studio gehen, einfach nur chillen. Ich bin auch schon mal mit dem Künstler Fahrrad gefahren und wir haben uns über einen Deal unterhalten. Das ist alles schon passiert. Aber ich glaube, da geht's dann, also das Wichtigste ist, früh am Künstler zu sein und dann aber vor allen Dingen ein zwischenmenschliches Verhältnis aufzubauen. Kein Arschloch zu sein, sondern einfach dem Künstler davon zu überzeugen, dass seine Karriere dir sehr wichtig ist und dass du alles dafür geben wirst, dass seine Karriere funktioniert. Weil das ist ja am Ende der größte Antrieb von einem Künstler.
Aber kannst du das noch leisten über so viele Künstler hinweg? Ich meine, wenn du jetzt 1 oder 2 machst, aber bei so einem großen Portfolio mittlerweile, ist das noch zu leisten?
Definitiv. Also ich hab das Glück, dass ich ein unglaublich starkes Team hinter mir habe. Auch ein sehr, wie ich schon mal vorhin erwähnt hatte, ein sehr junges Team. Und die, bei uns ist das so, wir leben alle den Shit, ne? Also wir haben unser eigenes Studio gebaut. Mittlerweile in Berlin ein relativ großes, also 2 relativ große Studios. Sitzen auch tatsächlich, teilweise sitzen unsere Produktmanager in einem Nebenraum vor dem Studio und arbeiten. Versuchen jetzt da gerade noch weiter oben auszubauen und dann noch Büroflächen hinzumachen. Und die leben halt wirklich alle dafür. Und das merkt man bei uns relativ krass oder das merken halt auch die Künstler. Und vor allen Dingen ich. Und ich mache noch sehr viel Strategie selber. Also ich bin bei jeder Albumstrategieentwicklung mit dabei. Das ist auch so meine Leidenschaft. Mal mehr, also wie gesagt, Apache, da stelle ich eben die Produzenten zusammen. Wir reden über Musik, aber ich müsste jetzt niemals neben Apache im Studio sitzen, weil der killt das so von alleine. Der braucht da einfach keine Hilfe. Dann geht's wiederum Künstler, zum Beispiel mit Loredana und mit Mixu McCloud, da arbeiten wir sehr viel krass zusammen im Studio. Ne? Mhm. Dann da gebe ich dann auch teilweise mit Loredana zusammen, wir geben Themen vor. Wir machen sehr krasses A&Ring, weil Loredana auch mittlerweile immer mehr und mehr ein Pop-Thema wird. Bei Lena zum Beispiel ist auch mein Kollege Michi sehr krass involviert. Da werden sehr viele Versionen von Tracks und alles gemacht, bis es halt auf absolute Maximum ist. Und so pendelt es sich so ein bisschen aus. Aber ich muss auch sagen, 1-2 große Künstler könnten wir noch machen im Management. Dann wäre da aber auch wahrscheinlich, da wäre dann aber auch wahrscheinlich Schluss.
Wer glaubst du von deinen Künstlern hat das allergrößte Potenzial, so Lifetime-mäßig jetzt irgendwie die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar relevant zu sein?
Das kann ich dir nicht beantworten, weil das wäre fair gegenüber den anderen, also unfair gegenüber denen, die ich jetzt nicht nenne. Also bei uns ist immer die Devise, dass wir versuchen, dass die Künstler, solange es geht, Erfolg haben. Klar ist es ja auch wie beim Produkt, dass du deine einzelnen Phasen hast. Ne? Wir haben bei uns auch Cash-Cows und irgendwann gehen die dann halt auch runter. Aber unser größtes Ziel ist es immer, in diesen Cash-Cow-Phasen vor allen Dingen, den Künstler so, wie würde jetzt AZ sagen, frisch zu machen. also so viel Geld irgendwie zu besorgen, dass halt einfach diese Kohle reicht, dass dann aber auch das Geld dementsprechend investiert wird. Wir haben auch sehr klasse Vorgaben in unseren Verträgen. Also es gibt zum Beispiel bei uns Anwaltsunterkonten, wo halt immer die Umsatzsteuer, also bei uns wird niemals die Umsatzsteuer auf das Konto der Künstler überwiesen. Das wird immer auf ein gesondertes Konto überwiesen, dass es direkt abgeführt wird, dass keiner Steuerprobleme bekommt. Dann gibt's ein Anlagenkonto. Jeder Künstler muss bei uns in die Rentenversicherung einbezahlen. Wir arbeiten viel im Immobilienbereich, raten da auch den Künstlern immer da und da zu investieren und einfach...
Also Wohnungen zu kaufen, Häuser zu kaufen.
Genau, um einfach irgendwie in 10 Jahren will ich halt trotzdem meine Künstler noch treffen können. Ich dümpel hier immer noch rum und mach Musik und die halt nicht mehr, weil einfach ihre Halbwertszeit abgelaufen ist und dann sollen die mich aber trotzdem mit großen Armen empfangen und sagen, ey, war eine mega geile Zeit und ich konnte dafür irgendwie für den Rest meines Lebens leben und konnte meine Familie mit ernähren. Und wenn wir das geschafft haben, dann hat man, glaube ich, den besten Job gemacht, den Manager machen kann.
Aber das heißt, normalerweise muss man das schaffen, in 3, 4, 5 Jahren dann so Größenordnung 8 bis 10 Millionen Euro mit einem Künstler oder für einen Künstler zu verdienen, dann hat man einen guten Job gemacht.
Wahrscheinlich. Also 8, 10 Millionen ist doch schon sehr viel, ne, muss man auch sagen. Also es ist schon sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, es geht auch ein bisschen drunter, aber wenn man das am Ende gut anlegt und unsere Künstler sind da echt sehr gewissenhaft. Also es gibt bei uns keinen einzigen Künstler, der Ferrari fährt, muss man mal jetzt also dazu sagen. Okay. Die könnten das alle, aber vielleicht ist dann auch so ein bisschen unser Gehirn, also Brainwashing. Aber die machen es halt alle nicht, weil sie dann sagen, ey, Ferrari oder eher da mit dem Kohle Mehrfamilienhaus anzahlen, wo ich dann für den Rest meines Lebens Miete kassiere und dann sind die meisten mehr beim Familienhaus.
Krass, krass. Und da hilfst du dann auch, dass du sagst, hey, hier, weiß ich nicht, in so dem und dem Ortsteil von Berlin gibt's doch gerade ein schönes Zinshaus. Guck dir das mal an.
Genau, oder wir vermitteln halt einfach an dementsprechend Leute, die sich damit auskennen. Wir wollen nur dafür sorgen, dass das halt aber auch einfach passiert und dass den Künstlern erklärt wird. Am Ende sind natürlich alle noch ihre eigene Herr. Also bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir auch mal einen Künstler haben werden, der in 3 Jahren auch einfach alles wieder verprasst. Aber wir versuchen da echt zu gucken, dass es nicht so ist.
Gibt es denn für dich so Karrieren in Deutschland oder auch in den USA von Künstlern, wo du sagst, das ist schon echt geil gemacht, wie viele Jahre und wie die sich immer wieder neu erfunden haben und so? Also guckst du da was an oder versuchst du, oder hast du da so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist echt beispielhaft?
Das ist eine gute Frage. Also ich bewundere sehr krass das, was Raff gemacht hat, zum Beispiel im Hip-Hop, dass er jetzt schon über mehrere Jahre so erfolgreich ist. Ich bewundere sehr krass Sido, mit dem ich ja auch zusammen den Künstler Bozza betreue, dass der schon der hat sich so oft neu erfunden, von Arschfick-Song über Astronaut, bis dann hin wieder ein bisschen zurück.
Jetzt also Angelcamp und Gaming und sowas.
Genau. Und ich habe da tiefsten Respekt vor. Also ich habe da wirklich tiefsten Respekt vor, dass man vor Sido und vor seinem Team, dass man sich immer wieder neu erfindet und dass man immer wieder am Puls der Zeit bleibt und weiter halt Mucke macht. Und das ist zum Beispiel das, was ich allen von unseren Künstlern wünsche, dass man, wie gesagt, es schafft, so eine Karriere wie Sido zu haben, der seit 20 Jahren irgendwie Mucke macht, seit 20 Jahren dafür leben kann und, glaube ich, jetzt auch bald mal, wenn er Bock hat, natürlich den Smike an den Nagel hängen kann, aber trotzdem gesagt hat, er hat alles erreicht und er hat doch jetzt irgendwie noch genug Geld verdient und auch irgendwie seinen Kindern was zu hinterlassen. Und davon habe ich schon sehr tiefen Respekt. Genauso wie, klar, aus Amerika, also Rihanna ist zum Beispiel so ein Beispiel, oder auch Jay-Z, die das echt geschafft haben, vor allen Dingen auch Jay-Z, Businesse aufzubauen und wirklich das halt, also ihre Zeit, die sie hatten und ihren Hype, haben sie genutzt, und um halt nicht irgendwie zugekokst auf Partys rumzuhängen, sondern einfach Gas gegeben, investiert und halt das Bestmögliche draus rausgeholt.
Aber ich meine, das ist schon krass. Ich meine, wenn man da über die Dimension spricht, diese Typen werden dann ja teilweise Milliardäre mittlerweile, ne? Also das ist ja schon wirtschaftlich gesehen nochmal eine ganz andere Dimension. Was machen wir hier falsch, dass die da so krass abgehen und das in Deutschland nicht geht?
Naja, ich glaube, als erstes leben ja in den Staaten ein paar mehr Menschen als bei uns.
Ja, vor allem auf der Welt, ne? Wenn man englischsprachig ist, hat man ja die Welt als Markt sozusagen. Ne?
Genau, und ich glaube, das ist so der Hauptfaktor. Also es ist einfach die englischsprachige Musik. Und wenn jetzt Drake eine Klamottenmarke rausbringt, dann würde die in Deutschland genauso gehypt werden wie in den Staaten und wie wahrscheinlich in UK und in Spanien und in der Türkei auch. Und ich glaube, das ist halt noch so ein bisschen der Unterschied. Aber in Amerika hat man natürlich auch viel mehr Kosten. Also da verdienen viel mehr Leute mit. Die Strukturen sind da ganz anders da gepolt. Auch ein sehr spannendes Thema.
Macht ihr eigentlich viel mit Luxusmarken? Weil mein Gefühl ist gerade so, du hast jetzt Drake gesagt und so, das sind ja auch Künstler, die mittlerweile so richtig mit so High-Fashion-Brands unterwegs sind. Siehst du sowas bei euch auch schon?
Kommt auch auf den Artist drauf an. Also Apache zieht auch mal Gucci-Sandalen an.
Aber im Rahmen eines Deals oder einfach nur, weil es ihm gefällt?
Das fand er dann in dem Moment cool. Mhm. Aber das kommt auch von Artist zu Artist. Also Bowie ist zum Beispiel gar nicht in dem Markengame. Apache eigentlich auch nicht. Der zieht einfach immer nur Basic-Sachen an. Bei Loredana ist es halt ein Teil der CI und auch für das, was sie steht. Dass sie da auch viel Stuff irgendwie bekommen. Also auch damit ihre Stylistin Nessie kriegt sie halt relativ viele Klamotten, die auch sonst man nicht einfach so im Laden kaufen kann, aber halt auch von Louis Vuitton, von Gucci und. Da ist das, glaube ich, auch schon sehr wichtig.
Mein Lieblingsbeispiel ist Drake. Da ist mir diese Stone Island Sache aufgefallen. Hast du das auch mitbekommen, dass der irgendwie Stone Island trägt ohne Ende? Irgendwie, das ist ja wirklich ein Deal. Und ich weiß hier vor kurzem in Hamburg im Stone Island Laden, das ist der Wahnsinn, ey, was da los ist und wer da drin ist, das ist einfach unglaublich. Ja. Das kommt ja irgendwo her. Das haben die ja genau geplant. Und warum melden die sich nicht bei euch? Also warum macht ihr nicht sowas mit oder einer vergleichbaren Marke?
Das ist so, dass die ganzen, zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Klamottenmarken gehen, ist es halt so, und genau das ist das Ding, die Brands, also die großen Brands, vor allen Dingen im Textilbereich, denken nicht in geografischen Marketing, sondern die Global Brands, die, also zum Beispiel ein Drake kostet halt so viel Geld in dem Moment für Stone Island, dass er halt einfach, dass die kompletten Budgets aus allen Ländern in Drake reinlaufen. Genauso ist es halt auch bei Travis Scott oder bei Kylie Jenner. Deswegen gibt es ja auch in Deutschland eigentlich nie, also Ruff & Bones hatten das jetzt mal gehabt mit Nike zusammen, dass sie auch wirklich für eine komplette Kollektion starten, aber es gibt halt nie Brand Ambassadors, so wie in den Staaten bei uns, weil einfach die komplette Kohle in dem Moment halt eher in die amerikanischen Künstler reingeht. Weil, wie gesagt,
krass, ne? Das ist eigentlich so Globalisierung pur, ne?
Ja, definitiv. Aber es macht wahrscheinlich auch auf der Marketingseite aus mehr Sinn, weil du kaufst halt Drake für die ganze Welt ein und ihn kennt halt auch einfach jeder auf der ganzen Welt.
Ich war mal mit Bones ein paar Tage in New York vor 2 Jahren oder so und da hat er mir erzählt, dass er mittlerweile mit seinem Shisha-Tabak echt 5-stellige Beträge im Monat umsetzt. Ja. Ist Shisha-Tabak so ein großes Thema? Machen das auch einige bei euch, also auch als Produkt so?
Bei uns nicht, also bei unserem Künstlerraster nicht, ist nicht so ihr Ding, aber ich glaube, wenn du die richtige Zielgruppe da hast, wie zum Beispiel 187, dann ist das schon unglaublich krass und das ist halt immer noch das ist zum Beispiel das beste Beispiel, das ist jetzt noch ein Markt, der halt immer noch überschaubar ist, wo man noch gut reingehen kann, wo es halt noch so keine riesigen Marktführer gibt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die Jungs und Bones, die haben da alles richtig gemacht, indem sie da in den Markt investiert haben.
Okay, dann gibt es noch so andere Produkte, auf die man gar nicht checkt, so, weil ich war total bufft, also weil ich jetzt auch kein Nutzer von Shisha-Tabak bin, dass man damit so viel Geld verdienen kann. Und das ist halt, ja, einfach logisch, alles ist logisch, aber man sieht es trotzdem nicht, man checkt es erstmal nicht, man denkt nicht drüber nach, wenn man jetzt nicht mega drin ist in dieser ganzen Sache. Gibt es noch andere Produkte oder Entwicklungen, wo man so denkt, okay, what the fuck, hätte ich nie gedacht?
Ich muss mal überlegen. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich finde auch richtig krass, was zum Beispiel Raff und Bones mit Karneval gemacht haben. Also
mit dem Wodka.
Ich glaube, man muss ein Produkt entwickeln und dieses Produkt kann, also das Wichtigste ist, dass halt der Artist für dieses Produkt steht und das Management von Raff und Bones und wahrscheinlich auch Raff und Bones selber haben halt zum Beispiel mit einem Wodka genau das, was die eigentlich leben und zelebrieren, einfach für sich selber realisiert und dann halt da in ein Businessmodell umgewandelt und es hat halt auch perfekt gepasst. Also in dem 187 Videodreh wird eh getrunken und mit Alkohol angestoßen. Warum soll es dann nicht der eigene Brand sein? Bei der riesigen Touren, die Jungs spielen, warum soll es dann nicht, also und da trinken ja auch die Leute und haben Spaß, warum soll es da auch nicht der eigene Wodka sein? Und für mich war auch dieser Move so ein perfektes Brandfit irgendwie, um den Leuten zu zeigen, dass wenn man ein Produkt für den Artist entwickelt, wo der Artist zu 100% dahinter steht, merkt das auch irgendwie der Endkonsument.
Und sag mal, ich bin in so in dieser ganzen deutschen Startup-Szene, wo Leute versuchen, neue Firmen aufzubauen, sich fragen, wie kriege ich eine Firma groß und bekannt. Gibt es da eine Überlappung mit euch? Weil ihr könntet ja auch jungen Firmen helfen, also irgendwie größer zu werden. Sprichst du auch mit dieser Szene oder gibt es da so eine Berührungspunkte oder guckt ihr eigentlich eher so auf diese klassischen großen Brands, Nike, Red Bull, denen muss man eigentlich nicht mehr helfen, die sind ja jetzt groß genug eigentlich.
Klar. Na, im Market, also bei uns in der Werbeagentur, gucken wir natürlich ganz klar, halt budgettechnisch, ne, und da gucken wir nach den Größen. Bei Startup-Unternehmen, der Tag hat leider auch nur 24 Stunden und wir sind immer noch im Aufbau von unserer Firma. Und deswegen ist das ein Aspekt, wo ich mich noch nicht so krass mit befasst habe. Aber das ist aber ich auch für 2021 bei uns auf der Agenda. Wir suchen da gerade auch jemanden, der bei uns noch mehr Business Development machen kann in der Firma. Mhm. Und wollen da halt mal gucken, so 2021, was da gehen könnte.
Okay, also ist ja richtig geguckt, mit wem kann man vielleicht gegen Anteile oder irgendwelche Umsatzbeteiligungen oder sowas aushandeln. Es gibt ja so viel Sachen von Apps bis irgendwie Lebensmittel, wo ich schon das Gefühl hatte, ihr habt ja einfach massive Reichweiten. Ich meine, alle die Künstler, über die wir sprachen, sind ja wahrscheinlich alleine bei Instagram irgendwie im Millionenbereich, ne? Also
definitiv.
Loredana, Apache, Bowser, alle. Okay. Naja, krass. Glückwunsch zu dieser, das ist ja dein Traumleben eigentlich. Klingt zumindest so.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das alles so miterleben darf. Und wie gesagt, wir ruhen uns da aber auch nicht aus, sondern wir versuchen echt weiter Gas zu geben und halt dann noch irgendwie ein paar Jahre ein bisschen Action zu machen.
Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Also danke, dass du jetzt mit uns gesprochen hast, weil ich glaube, das machst du auch nicht so häufig. Ne? Also es war jetzt schon noch ein kleiner Ritterschlag für uns, dass du gesagt hast, Mensch, okay, mache ich einen Podcast, weil eigentlich hört man dich selten sprechen.
Genau, wir sind da eher, oder ich bin da eher so ein bisschen zurückgezogen, weil wir halt echt unser eigenes Süppchen kochen, aber ich habe da jetzt eine sehr gute Erfahrung auch mit eurem Kollegen schon, wo ich das Interview zusammen mit unserem Vertriebschef Frank Stratmann gegeben habe. Dann habe ich mir gedacht, ey, Podcast hast du noch nicht gemacht, komm, jetzt probierst du es mal aus.
Ja, mega geil. Also vielen, vielen Dank. Und ich bin sicher, wir werden den einen oder anderen Berührungspunkt haben, wenn wir mal wieder live machen dürfen. Ich glaube, da gibt es Interesse unsererseits, den einen oder anderen Künstler vielleicht mal anzufragen. All solche Sachen. Da bleiben wir bestimmt in Kontakt. Würde ich mich freuen zumindest.
Und sehr, sehr gerne.
Drück dir die Daumen. Uns allen, vor allem, dass das bald wieder möglich ist, überhaupt so ein, auch wieder live zu machen. Das ist eigentlich so das Beste von allem. Aber dieses Jahr ist echt kacke. Naja.
Das wird schon wieder.
Ja, meinst du, was plant ihr? Plant ihr irgendwie nächsten Festivalsommer?
21? Ja, muss man ja. Also wir planen auch jetzt immer aktuell noch ganz normal die Apache-Tour im Januar 2021, wo wir wahrscheinlich alle denken, die wird nicht stattfinden, haben aber dafür halt schon Ausfalltermine, die wir halt 1:1, also behalten die Tickets ihre Gültigkeit und können wir so weiter verschieben. Aber am Ende ist es ja ein Wettlauf auch gegen die Zeit. Gibt es irgendwann einen Impfstoff? der halt auch getestet ist, ne? dann glaube ich, sieht das alles wieder anders aus. Und ansonsten machen wir halt ganz normal weiter.
Was spielt Apache aktuell für Venues?
Ja, schon. Barclay Arena.
In Hamburg Barclay hat?
Okay. Wow. Lanxess Arena.
Ach, okay, krass. Also so die allererste Liga.
Genau.
Okay. Eigentlich könntest du doch mit dem Liner, was du hast, fast eigene Events, also eigene Festivals machen. Ne? Also wenn du sagst, die alle als nacheinander weg, dann machst du doch wahrscheinlich irgendwie 2 Tage lang das fetteste Festival voll.
Definitiv, aber es gibt halt immer so einen Punkt und da muss man auch bei uns im Business aufpassen. Ich würde gern alles machen. Ne? Ich hätte auch gern einen eigenen Vertrieb. So. Ich hätte auch gern ein eigenes Festival und. Aber es gibt halt immer noch Interessenskonflikte und wir sind halt nun mal auch die Agentur, ne, für die Künstler und auch denen ihr Backbone. Und wenn man alles nur selber in der eigenen Hand hat, mit wem diskutiert man dann halt noch? Und das ist, glaube ich, also wir machen schon sehr viel selber, aber manche Sachen funktionieren halt, glaube ich, einfach nicht, weil wenn einfach ein Künstler mit dem Sound vom Festival unzufrieden ist, dann hat er ja eigentlich mich, dass ich das Festival ankacke und sage, hey, was ist da passiert? Wenn ich jetzt aber auch der Veranstalter von dem Festival bin, würde ich mich halt selber ankacken und sagen, was ist da passiert? Also von daher, ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, viel selber zu machen, aber halt auch immer noch mal externe Sachen hat, um halt auch neue Informationen zu gewinnen. Wir sind auch nicht perfekt, ne? Also es gibt bestimmt auch Leute, die dann in dem Moment einfach noch mal auf ihrem Gebiet besser sind, aber halt auch um einfach mit Leuten auch streiten zu können, wenn mal was nicht funktioniert.
Okay. Alles klar. Also ich habe das Gefühl, du wirst das gut machen die nächsten Jahre. Und
vielen Dank.
Wir werden es beobachten. Danke dir für deine Zeit,
Lukas. Danke euch.
Alles klar. Hau rein. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Kurze Bitte um Hilfe zum Schluss. Der Podcast-Markt wächst Gott sei Dank und wir wollen wissen, wohin. Wir wollen ja auch ein bisschen mitgestalten. Deswegen müssen wir verstehen, wie Podcast-Hörer den Markt sehen, was sie erwarten. Und das Ganze natürlich anonym, dauert lediglich 5 Minuten. Es gibt auch unter allen Teilnehmern 2-mal einen Wunschgutschein in Höhe von 100 Euro zu gewinnen. Das ist quasi wie Cash, die kann man einlösen in 500 Online-Shops, also ne, wie Cash. Wir müssen aber wissen, was ihr über diesen Podcast-Markt denkt, wie ihr Podcast seht. Deswegen die Bitte, macht mit unter podcastumfrage.com. Vielleicht macht es ja auch Spaß, an den Fragen zu erkennen, was uns so interessiert.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.